Die Gesellschaft in Deutschland ist gespalten. Das glauben laut einer Polarisierungsstudie der Technischen Universität Dresden 81,5% der Befragten. Nämlich bei Themen vor allem wie Migration, Klimaschutz oder der Hilfe für die Ukraine. Die affektive Polarisierung, heißt es in dieser Studie, sei besonders bei Anhängerinnen und Anhängern zweier Parteien ausgeprägt, bei den Grünen und der AfD. Damit ist die emotionale Abwertung Andersdenkender gemeint. Wenn man so judgy ist, also Menschen mit einer anderen Meinung gleich abwertet und sei es auch nur leise für sich im Kopf, wie kann man dann überhaupt ins Gespräch kommen? Oder bleibt dann doch jeder in seiner eigenen Bubble und fühlt sich auf der richtigen Seite der Geschichte? Das beschäftigt das Schauspiel Stuttgart im Rahmen der Reihe Nah dran, Theater im Gespräch, diskutieren morgen Abend auf einem Podium im Kammertheater drei Menschen miteinander. Der Medienforscher und Soziologe Oliver Zöllner, der Dramaturg Benjamin Große und die Kulturwissenschaftlerin und Publizistin Mitu Sanyal. Hallo Frau Sanyal.
Ich grüße Sie.
Wie erleben Sie diese affektive Polarisierung? Wie gut können wir in unserer Gesellschaft anderes denken, das uns vielleicht fremd ist, das wir nicht verstehen, das für uns vielleicht auch problematisch ist, trotzdem nachvollziehen und ein Gespräch anfangen?
Ich war so ein bisschen überrascht von dem Ergebnis der Umfrage, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich werden alle Andersdenkende ab, nicht nur die Grünen und die AfD. Und wenn man sich das so ein bisschen historisch anguckt, auch in der Bundesrepublik, waren wir nie einer Meinung. Das ist ja auch so ein Merkmal von Demokratien. Es gibt viel, viel Streit, es ist sehr anstrengend, aber das ist ja gut, also ne, dass unterschiedliche Meinungen nebeneinander existieren können. Und wenn ich so in die letzten Jahre gucke, dann würde ich sagen, mit Beginn der Corona-Pandemie und den darauf folgenden Krisen gab es plötzlich im Mainstream immer nur noch eine richtige Meinung. So, und die wurde halt auch nicht pragmatisch, sondern auch sehr moralisch verteidigt. Andersdenken war plötzlich böse. Und das ist natürlich total gefährlich, weil bloß weil eine Meinung richtig ist, kann es ja noch einen weiteren Aspekt geben, der nicht bedacht worden ist oder eine weitere richtige Meinung.
Mhm. Das heißt, vielleicht seit Corona, seit der Pandemie ist die Debattenkultur unterentwickelt, was ja für die Demokratie eine Gefahr wäre. Wie konnte es so weit kommen? Also wie sind wir da genau hineingeraten?
Naja, wir hatten ja bei Corona eine relativ bewusste Entscheidung gemacht, zu sagen, es ist ein Notfall und in einem Notfall muss man handeln und erst einmal abweichende Meinungen ausblenden, weil wir müssen jetzt schnell handeln. Das ist erstmal relativ verständlich. Dieser Notfall hielt dann aber 2 Jahre lang an und das geht halt leider nicht. Man kann halt nicht 2 Jahre lang sagen, nee, halt, es geht hier um Leben, um Tod, weil es ging dann plötzlich ja auch auf ganz vielen anderen Ebenen um Leben und Tod. Und es ist halt auch eine Aufarbeitung ausgeblieben, was so ein bisschen daran lag, dass ja irgendwie die Corona-Pandemie eigentlich vom Krieg in der Ukraine abgelöst wurde. Also eine Krise ging halt immer so Hand in Hand mit der nächsten Krise. Ich glaube, bei der Onion, also bei dieser Satirezeitung, gab es eine Überschrift, Putin hat die Corona-Krise beendet. Und das war eine relativ gute Zusammenfassung. Ja, plötzlich haben wir alle über die nächste Krise gesprochen. Und wir bräuchten aber eine Aufarbeitung, weil es halt so viele Verletzungen gibt. Also weil wir halt wirklich Gruppen gesagt haben, eure Bedürfnisse, eure Ängste, auch eure de facto Nachteile sind egal. Also ne, weiß ich nicht, Menschen in Altersheimen, die gestorben sind, ohne ihre Angehörigen zu sehen. Da gab es natürlich Gründe dafür, warum irgendwie wir gesagt haben, oh, wie ist es mit Ansteckungspflicht? Aber wir haben halt plötzlich nicht mehr dieses Abwägen gemacht, was in einer Demokratie ja ganz wichtig ist, zu sehen, es gibt hier gute Gründe, es gibt auf der anderen Seite gute Gründe und wie können wir die alle zusammen mit bedenken? Sondern wir haben plötzlich gesagt, nein, wir priorisieren eine Seite.
Sie machen ja das Gegenteil, würde ich sagen. Also Sie stellen sich schwierigen Gesprächen mit einer, wie ich finde, sehr erklärenden Haltung. Und in Ihren Büchern gehen Sie gerade dahin, wo es weh tut. Also behandeln Trigger-Themen wie Gender, Identitätspolitik, Rassismus, Sexismus. Das ist sicher auch oft sehr anstrengend, weil das schwere Themen und schwere Debatten sind. Warum lohnt sich das trotzdem?
Naja, also es ist tatsächlich so, dass ganz lange ich ja auf so offene Türen, dass alle gesagt haben, so danke, irgendwie sie versuchen zu vermitteln. Inzwischen ist ja sogar der Versuch zu vermitteln schon verdächtig geworden. Also das Worte wie verstehen zu in die Nähe zu Faschismus gedrängt wurden, ne? Also Putin Versteher oder so. Und verstehen ist ja erst einmal nicht Dinge richtig finden. Ich meine es überhaupt nicht in Bezug auf Putin, sondern insgesamt auf politische Themen. Es ist halt total wichtig, und Menschen, gegen die wir anargumentieren, erst einmal zu verstehen und sie nicht nach Schlagworten abzulehnen. Und dann können wir auch ganz anders in einen Dialog gehen. Ich finde tatsächlich, wir müssen, wenn wir über Offenheit reden, immer auch über die Grenzen der Offenheit reden. Also es gibt ein Jenseits von Meinungsfreiheit, ne? Wenn es um Aufruf zu Gewalt geht, wenn es um Volksverhetzung geht und so weiter. Aber davor müssen wir diesen Raum so weit wie möglich halten. Und da habe ich ja das Gefühl, dass wir im Moment auf so fast verlorenem Posten sind. Also dass unsere Politik, und damit meine ich jetzt nicht nur die Rechten, oder irgendwie ganz, also davor war ja irgendwie die Debatte darum, dass die Linken mit Canceln und so weiter die Debatte verengen wollten, wo ich immer damals schon gedacht habe, ja, es gab die auch in einzelnen Fällen, aber die Rechten sind immer viel erfolgreicher. Und dass aber gerade der Mainstream sagt, nein, wir müssen Meinungsfreiheit einschränken. Also unser Kanzler Friedrich Merz hat ja bei der Eröffnung der Bauersynagoge gesagt, wir müssen uns gegen vermeintliche Meinungsfreiheit richten. Was einem die Schuhe aussieht, was heißt vermeintliche Meinungsfreiheit? Irgendwie Meinungsfreiheit ist eine der Grundfesten von Demokratie.
Wenn Sie den Kanzler und diese Aussage schon zitieren, gerade erst haben sich viele Menschen getroffen gezeigt von der jüngsten Aussage, das Stadtbild sei ein Problem, womit Migration gemeint war. Wie kann die Zivilgesellschaft und auch die Medienwelt hier mehr Differenzierung zulassen, wenn sich Politiker so undifferenziert äußern, so polarisierend?
Naja, Friedrich Merz hat damit ja eigentlich nur gesagt, was er sowieso als Politik macht. Denn irgendwie, der hat ja sozusagen den schweigenden, den unausgesprochenen Teil mit laut ausgesprochen. Es geht halt eben nicht darum, gegen illegale Migration vorzugehen, was auch immer das im Einzelnen bedeuten soll. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Sondern es geht ihm halt wirklich darum, eine in irgendeiner Form homogenere Gesellschaft zu kreieren. Das ist überhaupt nicht mehr möglich, das wissen wir auch. Es ging um das Stadtbild in Großstädten. In Großstädten ist der Migrationsanteil bei knapp 40%. Wie stellt er sich das vor? Aber dahinter steckt ja eine Aussage von, ihr gehört nicht dazu. Und das merkt man seiner Politik ja auch wahnsinnig an. Auch diese, im Satz davor, der gesagt, wir haben die Asylanträge haben wir um 60% runterbekommen. Ohne zu sagen, die Gründe für Asyl haben wir um 60% runterbekommen. Mhm. Das heißt irgendwie, Asylrecht ist ja eines der Rechte, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg in unsere Verfassung geschrieben haben, aus den Erfahrungen des Faschismus. Ne, also die Familie von Anne Frank hat ständig versucht, ne, die hat sich um Asyl in den USA, ich weiß nicht wie viele Male, bemüht und ist jedes Mal abgewiesen worden. Die hätten alle überleben können. Und irgendwie Asylrecht sind halt wirklich so auch Grundfesten dessen, also der Gesellschaft, die wir geworden sind nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, ich habe Sie eben gefragt, warum es sich lohnt, diese Anstrengung, ein offenes Gespräch zu führen. Haben Sie in der letzten Zeit wirklich mal erlebt, dass in einer verfahrenen Diskussion so eine Art Aufeinanderzugehen doch noch möglich war?
In Diskussionen ja. Also, und das überrascht mich dann doch auch immer wieder, weil Menschen, wenn sich Menschen gegenüber sitzen, da passiert ja nochmal ganz viel. Weil wir sind halt eben nicht nur die Position, sondern wir sind ja Menschen mit ganz vielen Positionen. Und auch wenn wir an einem Punkt nicht miteinander übereinstimmen, werden wir vielleicht an 99 anderen miteinander übereinstimmen können. Oder wir bekommen mit, wo kommen Menschen her, dass sie diese Haltung haben. Was wir aber mitbekommen, ist, dass wir uns Social Media angucken und da das Gefühl haben, die sind ein Spiegel der Gesellschaft. Bis vor kurzem gab es noch diese Statistik, dass weniger als 2% aller Deutschen auf Twitter sind. Inzwischen ist ja Twitter auch fast schon wie so irgendwie, keine Ahnung, anachronistisch. Wer ist noch auf Twitter? Jetzt sind es ja andere soziale Medien. Aber wir schauen uns die an und haben wirklich das Gefühl, es ist ein Spiegel der Gesellschaft, und das ist es nicht. Und es gibt ja auch immer wieder Umfragen, auch zu den großen Trigger-Themen, ne? Also wie jetzt Gaza-Krieg, dass ein großer Teil der Bevölkerung für Frieden ist. Irgendwie Überraschung, Überraschung, natürlich sind sie das. Und da habe ich auch das Gefühl, wir schauen sehr darauf, wo sind wir gespalten. Das ist ja auch richtig, wenn wir nach Lösungen suchen, aber die müssen wir auch gleichzeitig mit anbieten, sonst ist es ja nur ein Verstärker. Wir sollten aber auch darauf schauen, wo funktioniert es bereits, weil unser Gehirn funktioniert ja so. Wir lernen von positiven Beispielen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Social Media, die Algorithmen, die uns in Blasen mit Gleichgesinnten versetzen. Da werden wir ja in unseren Auffassungen vor allem bestätigt und selten herausgefordert. Unternehmen oder InfluencerInnen verdienen viel Geld mit Wut und Empörung und eben nicht mit Offenheit und Gespräch. Was muss sich gerade in der digitalen Welt verändern oder im Umgang mit dieser digitalen Welt?
Naja, Leute wie Sabine Schiffer, die Medienprofessorin ist, die fordern ja immer, wir müssen einfach irgendwie Medienkompetenz als Schulfach haben. Wie gehen wir damit um? Was bedeutet das? Auch ganz banal in Bezug darauf, dass uns Medien so unglaublich viel Lebenszeit rauben. Ne? Also wir schauen auf unser Handy und plötzlich ist es 2 Stunden später und mir geht das so. Und ich bekomme mit, wie Jugendliche damit kämpfen. Die andere Sache ist aber auch, wir müssen trotzdem eine Politik machen. Also wir verschieben immer alles auf die sozialen Medien, auf die Bevölkerung. Wir müssen eine Politik machen, in der es um Verständigung geht. Und da sind tatsächlich die Politiker der Mitte und Politikerinnen der Mitte gefordert. Und das passiert im Moment viel zu wenig. Ganz im Gegenteil, die, die es machen, werden dafür stigmatisiert. Und das darf eigentlich nicht sein.
Das heißt also, es braucht mehr differenzierte Aussagen aus der Politik heraus.
Es braucht auch einfach mehr differenzierte Politik und mehr Politik, die auf Verständnis, auf Ausgleich, auch auf so demokratische Werte wie Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen. Ne? Also wie wir an diesen ganzen Debatten über das Bürgergeld gemerkt haben, da ging es darum, die Ärmsten der Gesellschaft als, ne, die sind alle nur faul und verweigern sich zu stigmatisieren und wir würden Milliarden von Euros einsparen, wenn wir die alle verhungern lassen. Die Erfahrung ist, nein, werden wir nicht. Es wird uns viel, viel mehr kosten auf lange Sicht, als wir dabei einsparen. Aber wir haben ganz, ganz viele Menschen in irgendwie existenzielle Panik getrieben. Und da müssen wir eine andere Politik machen. Wir können nicht eine Politik machen, die nach Sündenböcken sucht und irgendwie versucht, eine inzwischen doch relativ rechte Politik durchzudrücken.
Die Autorin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal war das hier in SWR Kultur am Morgen. Morgenabend sitzt sie auf dem Podium im Kammertheater in Stuttgart beim Auftakt der Reihe Nah dran, Theater im Gespräch. Danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Frau Sanyal.
Ich danke Ihnen.